wieder zur Korrektur. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut.
Genau,
das ist Limonade. Und wir trinken ja nicht irgendein Bier, sondern das ist die Kurkumis-Gurken-Limonade, mit denen wir keine, wie heißt das, Partnerschaft haben, sondern die ist einfach lecker.
Ich habe die auch noch nie getrunken. Das ist gerade mein erstes Mal. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr lecker. Ich hätte es nicht gedacht. Auch wenig Zucker drin dafür, dass es trotzdem irgendwie zuckrig, erfrischend, süß schmeckt.
Jetzt glaubt uns niemand mehr, dass wir keine Kooperation haben.
Verdammt. Haben wir wirklich nicht. Ich kannte es bis gerade eben tatsächlich nicht. Und habe mich von Falk dazu überreden lassen. Bin aber sehr glücklich, dass du mich dazu überredet hast.
Aber zwei Flaschen, 8,40 Euro.
Ja, ja.
Wir finden uns immer noch in
Jetzt ist allen schlecht, die zugeguckt haben.
Wenn du nicht so schnell, dann behalte du die Kamera für uns. Wir sind immer noch in Mülheim und haben letzte Woche ja so ein bisschen rumphilosophiert über das Leben, die Fotografie und vor allen Dingen irgendwie, wie wir uns fotografisch positionieren oder so im weitesten Sinne.
Ja,
am Ende
ja,
am Ende zum
Punkt gewesen.
Dann sind wir 60 Minuten fotografieren gegangen. Haben das so ein bisschen auslaufen lassen, sind auch ein bisschen ausgelaufen aus dem Mülheimer Wasserbahnhof in Richtung Mülheimer Innenstadt. Da stehen wir jetzt, oder zumindest ist das so der letzte Hafenteil direkt an der Innenstadt. Und ja, kommen jetzt mal mit einer Rückmeldung, wie es so war. Müssen hier mal eben mit dem Ding in der Hand unfallfrei die Treppen hochkommen.
Ja. Mal, wo gehen wir denn lang?
Ja, ich geh mal vor und ich komme mit.
Okay, da. Nehmen wir mal die Treppe da vorne, genau. Ja, was du gerade schon angekündigt hast, das können wir vielleicht direkt mal kurz noch ein bisschen ausführen. Wir haben ja, normalerweise ist ja unser Konzept, wir machen eine Podcast-Folge, erzählen euch so ein bisschen, was wir vorhaben, gehen 60 Minuten fotografieren und dann erzählen wir euch danach, wie es war. Und jetzt ist es heute so ein bisschen so gewesen, wie soll man das sagen, wir haben die 60 Minuten zusammen gestartet am Wasserbahnhof. In der Zwischenzeit ist bei mir noch ein Termin geplatzt, sodass wir zeitmäßig ein bisschen anders aufgestellt waren auf einmal. Und dann hat es uns zusammen nach Mülheim verschlagen und so richtig beendet haben wir die 60 Minuten gar nicht so offiziell dieses Mal. Ne?
Das kann ich man möchte ja gleich noch ein Foto machen.
Ja, guck, also die laufen sogar noch. Ja, genau. Lass auch deine Kamera noch umhängen. Ich habe jetzt hier den Stick von unserer kleinen Videokamera in der Hand, deswegen bin ich jetzt unbewaffnet quasi. Aber ja, es war dieses Mal so vom Fotografieerlebnis ein bisschen diffuser, zumindest was die Abgrenzung anbelangt, zu wir fotografieren nicht und dann wir fotografieren nicht. Das ging dieses Mal so ein bisschen fließender ineinander über. Aber trotzdem irgendwie spannend, weil es so ausgelaufen ist und aus der Fotografiezeit in die Gesprächszeit, noch ohne Aufnahme, übergeflossen ist, ohne dass man es so richtig gemerkt hat. Zumindest ging es mir so.
Ja, aber ist das nicht die Idee von, wenn wir das jetzt irgendwie umsetzen würden auf, keine Ahnung, das alleinige Fotografieren gehen, ist das nicht sowieso die Idee von Fotografieren gehen?
Ja, voll.
Dass es nicht nur das eine ist und vor allem nicht im zusammen fotografieren gehen.
Total.
Liegt ja oft das Ding, dass viele sagen, ich kann das nicht, dann mache ich keine Fotos. Und ich muss immer schon sagen, ich habe Fotos gemacht, ich glaube auch, ich bin zufrieden, mir hat das Spaß gemacht. Wir haben auch gemeinsam an dem einen oder anderen Objekt gestanden und zu sehen, was macht er jetzt gerade, ich finde das aber spannender oder oh, das will ich auch oder keine Ahnung. Ich mag das sehr, zusammen fotografieren zu gehen, gleichwohl ich weiß, dass nicht so viel bei rumkommt, aber es muss ja nicht immer um den größten Ertrag gehen im Leben. So,
nee, deswegen genau, absolut.
Genieße ich das genauso sehr. Also eigentlich war es so der Prototyp für mich, fotografieren zu gehen zusammen.
Total, finde ich auch.
Prototyp also, ist falsch, ne? Das Ideal.
So. Ja, das genau. Finde ich auch. Also ich würde schon auch sagen, dass ich bedeutend weniger fotografiere, als wenn ich ganz alleine mich nur um dieses eine Ding kümmere. Mhm. Weil man ja doch immer wieder mal was kommentiert, dann schaut man rüber, dann unterhält man sich kurz über irgendwas und so. Man wird immer wieder aus dem eigentlichen Fotografieren herausgerissen. Aber es geht ja auch gar nicht hier darum, in 60 Minuten irgendwie den maximalen, weder qualitativ noch quantitativ, Output zu generieren. Mhm. Sondern es geht ja darum, eine gute Zeit zu haben mit der Kamera in der Hand. Und von daher finde ich das auch total angenehm und, wie du schon sagst, eigentlich passend und eigentlich so das Idealbild, die Schulbuchversion von, also aus unserer Sicht, für zusammen fotografieren gehen. Ja, ich fand es total interessant. Ich kannte Mülheim an der Ruhr ja noch überhaupt nicht. Irgendwie nur aus Erzählungen.
Was mir so gar nicht bewusst war. Also ich bin total gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ich habe mir wohl gedacht, dass der Blick von Düsseldorf nach Ruhr ist immer. Irgendwann haben die Düsseldorfer ganz häufig nicht so einen tiefen Blick in die Ruhrgebietsregion rein. Aber mir war nicht, dass du es gar nicht kannte. Deswegen freue ich mich total auf deine Gedanken. Weil für uns ist das schon lange ein sehr, sehr wertvoller Teil, den aber Farina und ich auch zusammen entdeckt haben. Was heißt, obwohl ich nebenan wohne, wir sind nur eine Viertelstunde gefahren, so richtig auf dem Radar hatte ich es auch nicht. Also ich bin gespannt, erzähl mal.
Ja, das Spannende ist ja, dass ich ja eigentlich auch gar kein Düsseldorfer im Sinne eines gebürtigen Düsseldorfers bin, sondern aus Leverkusen komme und dann auch noch aus Schlebusch, was im Prinzip der letzte Stadtteil eingekesselt zwischen Bergisch Gladbach und Köln ist. Das heißt, in meiner Kindheit und Jugend und jungen Erwachsenenzeit, in der ich noch da gewohnt habe, war der Fokus immer Richtung Köln, wenn es um Stadt geht, Richtung Bergisches Land, wenn aber eben im Bergisch Gladbacher Odenthaler Raum, wenn es um Natur geht. Und bis hier oben bin ich eigentlich nie gekommen. Also ich wüsste nicht, wie oft ich hier war. Ich war in Oberhausen mal zum Kartfahren und mal im Gasometer. Und dann erschöpft es sich auch schon fast, was meine Ruhrgebietserfahrung so bewusst zumindest anbelangt. Insofern, ja, ich war wieder mal sehr überrascht. Ich meine, über unsere vergangenen Fotografie-Tut-Gut-Ausflüge habe ich ja schon mein Bild über das graue Ruhrgebiet, das Asche übergossene, graue Betonmonster und Stahlrohr durchflutete Ruhrgebiet stark korrigieren müssen. Also wie ihr jetzt seht, wenn ihr gerade die Videoversion von diesem Podcast anhabt, es ist grün, es ist sehr grün, es ist erschreckend grün im Vergleich zu Düsseldorf auch nochmal, würde ich sagen.
Also, ja?
Ja, schon so insgesamt. Also jetzt nicht hier, genau in diesem, an diesem Fleck hier. Also solche Flecken gibt es natürlich auch. Aber wenn ich allein den Weg überlege, den wir schon von hier nach Essen gefahren sind, von dir aus nach Essen oder eben von dir aus eben hierher, das ist schon insgesamt eine sehr grüne Gegend hier. Und ja, Mühlheim an der Ruhr ist mal abgesehen auch nur von diesem Wasserbahnhof, sondern auch so von allem, was jetzt davor und danach kam, vor allem danach, unglaublich schnuckelig, würde ich fast sagen.
Also, schnuckelig ist schön.
Ich bin wirklich begeistert. Also auch hier, was ich jetzt, wenn ich hier nach links gucke, ich nehme euch, drehe euch mal gerade mit, diese Häuschen, die da stehen, in so Pastellfarben. Hier kann man am Ufer sitzen. Ist das die Ruhr oder ist das die Ausfahrt von dieser Hafen?
Das ist die Ausfahrt von der Schleuse, aber im Prinzip, weil wir ja den Wasserbahnhof auf der Ruhrinsel haben, geht die Ruhr rechts und links am Wasserbahnhof vorbei und trifft sich jetzt hier wieder gleich.
Ach ja, das ist da vorne, ne?
Die da waren wir gerade. Vorne wieder. Ja, genau. Nee, die trifft sich zweimal, da und da hinten nochmal. Also wir haben so, ne? Ja, das ist ein Seitenarm der Ruhr. Der Ruhr, auch gut.
Ja, genau, also das ist irgendwie die eine Seite und auf der anderen Seite sind teilweise auch echt schon ältere Gebäude, ne? Wie dieses hübsche Häuschen hier.
Du hast immer wieder so kleine Schiffsanleger,
ja, stimmt.
Die aber nicht gesperrt sind. Da steht zwar ein Schild, irgendwie betreten der Fläche verboten, aber am Ende weiß immer schon jeder, dass man darauf gut picknicken kann und dass man da sitzen kann. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass da einer was gesagt hat, weil sie sind einfach am Ende der Wiese. Dann hast du diese Festmacher, oh, wie heißen die Dinger? Festmacher-Dinger.
Festmacher-Dinger, genau.
So schwere Stahl-Dinger, wo man so ein Schiff festmachen kann. Und trotzdem sind sie aber hier zwischen den Bäumen und im Grün versackt und so. Kannst hier auch mal gleich mal kurz schwenken. Das ist einfach wirklich ganz süß hier so. Und überall findet sich hier noch ein kleiner Platz. Da sind wir hier nicht durchgelaufen, um euch Bilder zu gestalten. Wir bleiben ja auch im Podcast, sonst hätten wir auch eine andere Sicht haben müssen oder vielleicht hätten wir eine 360-Grad-Kamera nutzen müssen, um nachher drin rumzuschwenken. Aber ehrlicherweise glaube ich, Stand heute, dass wir die Zeit nicht haben. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das, glaube ich, ist schwierig.
Und es soll ja auch für jeden, der das nur akustisch hier sich zu Gemüte führt, auch noch irgendwie nachvollziehbar bleiben. Ansonsten wird es so visuell.
Genau.
Dass ihr gar nicht mehr mit.
Aber wenn ihr das hier jetzt nachmachen wollt, vielleicht das mal kurz, bevor der Michael auf jeden Fall weiter auf dieses Thema eingehen muss, wie hat das wahrgenommen. Wenn ihr es nachmachen wollt, könnt ihr, so ihr in der Gegend seid, entweder etwas weiter draußen nach der Karte am Auslaufteil der Ruhr vom Wasserbahnhof wegparken und von da aus an der Ruhr entlang Richtung Innenstadt gehen. Das seht ihr quasi, da gibt es das letzte Wehr, bevor es dann in die freie Ruhr geht. Und von da kann man super runterlaufen bis zum Wasserbahnhof und weiter in die Mülheimer Innenstadt. Oder ihr parkt in der Mülheimer Innenstadt, macht das Sevilla, holt euch irgendwie ein leckeres Frühstück im Perfetto und lauft dann in Richtung Tretbootverleih und diese Promenade, das findet ihr. Und dann kann man links Richtung Wasserbahnhof laufen, das ist genauso spannend. Und es begegnen dir einfach, ja, einen uralten Hafenschlepper gefunden, da hatte Michael gleich noch eine Geschichte zu. Hier stehen die Schiffe von der Weißen Flotte, wir haben gerade gesehen, was war das, 40 oder 24? Tagesfahrten. Was
denn, 70, glaube ich.
70 verschiedene Tagesfahrten kann man von hier aus machen. Und wenn ihr jetzt 70 hört, könnte man denken, hier stehen 400 Schiffe rum. Es ist schon sehr, also es ist familiär, oder?
Absolut. Also jetzt gerade stehen hier, ich kann das auch hier nochmal für alle, die zuschauen, zeigen. Jetzt gerade ist da vorne ein einziges Schiff. Eben waren es noch zwei, als wir hier waren.
Genau, das weiße Gebäude, was ihr da seht, wo Leinenlos davor steht. Ich weiß nicht, ob es groß genug ist. Das ist ein Gebäude von 1920, lange diskutiert wurde, was man daraus machen soll. Es ist von innen unfassbar schön. Das ist der eigentliche Wasserbahnhof. Und das soll jetzt wieder renoviert werden oder kernsaniert werden und der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt werden. Und je nachdem, wann man kommt, stehen hier auch 5, 6 Schiffe rum. Diese Binnenschifffahrt ist hier wirklich Thema. Und mitten in der Stadt oder mitten im Ruhrgebiet haben wir hier die langen auslaufenden Ruhrarme und die Schiffer, die hier rumfahren und so. Und ganz viele Menschen, mal gucken, ob ihr gleich im Hintergrund was seht, die hier einfach sitzen, die Sonne genießen, spazieren gehen. Und egal zu welcher Jahreszeit, auch im tiefsten Winter, hier ist immer jemand. Ich habe aber noch nie erlebt, dass es hier laut oder wild war. Klar, da sitzt man im Ghetto Blaster irgendwie auf der Wiese, aber eigentlich klar. Ist immer so eine...
Das muss ja auch nicht gleich wild sein, nur weil...
Nee, jetzt, genau, das meine ich halt, ja. Genau. Ne? Also es ist immer so eine, lass mal zusammen hier rumchillen.
Ja, ja.
Und das geht von 18- und 15-Jährigen bis zu den 89-Jährigen. Da hinten kommen gleich noch ein Pflegeheim vorbei, dann stehen die Rollatoren dann mal in der Ruhe und so. Das geht so durch alle Nationen und Herkünfte, das ist total schön. Ja, also ich mag diese Gegend sehr. Aber da laber ich ja schon wieder, erzähl du mal mehr. Also ich finde wirklich spannend, dass du es so anders wahrgenommen hast und... während das für mich jetzt ja seit Jahren, also hier gegenüber, guck mal, das ist das Schiff, ich mach's mal rüberschwenken, siehst du, Leute von hinten hier. Genau, ne? Also es ist einfach nett und weil dahinter, also dahinter befindet sich diese Ruhrauen-Insel, so heißt sie, glaube ich, die abgesperrt ist, wo also die Welt auch gar nicht groß drauf zugreifen kann, wo dadurch riesig das Thema Wasserschutz und Vögelschutz und so zum Thema wird. Und deswegen haben wir da vorne auch das Haus Ruhr Natur, wo auch noch mal sehr viel über den Naturschutz und Umweltschutz gesprochen wird und so. Mega geil. Also erzähl, was ist noch zu halten?
Ja, also was ich gerade schon noch interessant fand, da muss ich noch kurz drauf rein, ist, dass du sagst, dass hier total viele Menschen verschiedenster Herkunft sind. Das könnte man jetzt irgendwie deuten, als wäre hier der Teufel los. Also auch wenn es ruhig ist, wie du ja gesagt hast. Aber also zumindest heute war hier jetzt auch so von den Menschenmengen relativ wenig
los. Mittwochvormittag.
Ne? Genau. Also das, darf man nicht, das muss man jetzt noch mal dazu sagen, damit ihr nicht denkt, wir wären hier die ganze Zeit durch die Menschenmassen geströmt.
Mittwoch 15.30 Uhr ist jetzt. Ne? Wir haben noch nicht Mai. Also hier ist es tatsächlich sehr leer.
Genau.
Aber auch im Hochsommer, wenn es der Proppe voll ist, ist es angenehm so. Du hast ja nicht immer Platz auf den Bänken hier, aber sonst ist es wirklich sehr, sehr angenehm.
Ja, total. Also es war, also auch jetzt gerade war es wirklich, also fast menschenleer, möchte man fast sagen. So. Mhm. Oder sehr, sehr wenige Menschen. Auf den Bänken sitzt immer wieder jemand, aber es sitzt nicht so, als wäre hier der Teufel los. Ja, wie man im Hintergrund hört, es ist recht naturnah. Also hier sind überall Gänse und Schwäne und so weiter, die hier rumschwimmen. Und wir haben hier so eine hübsche Mischung aus eben Stadtbebauung, und zwar so schnuckeliger Stadtbebauung mit Park und so weiter. Und gleichzeitig eben auch dieses Wasser- und Natur-Ding, von dem ich eben schon gesagt habe, das hätte ich halt normalerweise dem Ruhrgebiet gar nicht so zugeschrieben. Und jetzt hat man hier einfach dieses herrliche, ja, grüne, fast naturnahe Konzept, möchte man sagen. Ist total spannend. Ich finde interessant, wie die Gebäude hier sind. Also es ist schon eher, es wirkt nach eher älterer Bebauung, die schon ein paar Jahre hier steht. Also es ist jetzt nicht irgendwie so super stylisch. Es ist aber auch nicht so dieses 90er-Jahre-Reihen-Haus-Ding. Sondern hier drüben sieht man das so ein bisschen so in so Natursteinen gebautes. Dann stehen hier diese kleinen Schiffe. Ich weiß nicht, was stand eben dran? Ich glaube 26 Meter lang oder so. Also relativ kleine Schiffe, mit denen man eben hier die Tagesausflüge machen kann, die man aber lustigerweise, wie wir ja schon gesagt haben, von 70 Ausflugsfahrten am Tag, sieht man trotzdem gerade kaum was, weil hier nur ein Schiff noch im Hafen liegt. Und eben auch beim Rumlaufen haben wir eigentlich kaum Schiffe unterwegs gesehen. Schon sehr spannend. Und was mich eben auch total gecatcht hat, war in dem Innenstadtbereich dieses kleine Hafenbecken, an dem wir auch gerade eben gestartet haben mit unserem Gurkenwasser in der Hand. Und dann gegenüber das, wie heißt die Veranstaltungslocation da gegenüber, die Konzerthalle?
Es ist die Stadthalle.
Stadthalle? Auf jeden Fall.
Ich glaube, genau. Es ist die Mülheimer Stadthalle.
Hat auf jeden Fall auch so ein prunkvolles Äußeres.
Ja.
Ne? Das muss man sagen. Und dann davor diesen Springbrunnen und dieser separate Baum.
Dahinter ist direkt Schloss Broich. Gibt es hervorragende Mittelaltermärkte, die, ich glaube, Broicher Schlossweihnacht heißt. Das ist auch mal wieder ein Tipp, finde ich, wenn ihr das mögt, über den Weihnachtsmarkt zu gehen. Im Hintergrund hört ihr den Schmied ein bisschen klong-klong machen und dann könnt ihr den Kram von ihm kaufen. Und da gibt es irgendwie heißen Met anstatt den klassischen Glühwein und so Sachen. Also, wenn man sowas mag, ist auch sehr schön. Ja.
Oh, Glühmet, das stelle ich mir auch spannend vor.
Genau.
Genau, und dann diese ganze Kulisse aus dieser hübsch zurechtgemachten Promenade quasi mit diesen Stufen runter in dieses kleine Hafenbecken sozusagen. Der Blick über den Springbrunnen auf die Stadthalle mit diesem einzelnen, ich habe noch nicht rausgefunden, was für ein Baum es war, aber so ein sehr markant aussehender Baum, der am Ufer stand. Dann auf der Rückseite irgendwie die Hochhäuser, die aber jetzt auch nicht so nach Betonwüsten-Innenstadt aussahen, sondern noch irgendwie in einer Baugröße waren, dass es noch irgendwie was Heimeliges hatte. Und dann auch die Richtung bis zum... Du brauchst nicht weglaufen, du hast das Mikro am Revier.
Verzeihung.
Gesundheit. Und dann auch selbst das Perfetto, wo wir dann noch einen Kaffee getrunken haben und ein Stück Kuchen gegessen haben. Alles schon irgendwie sehr gemütlich und ja, brachte für mich so ein bisschen Urlaubsvibes mit. Ja. Wie hast du das heute wahrgenommen? Jetzt so, wenn ich habe jetzt eine sehr touristische Sicht auf Mülheim gehabt, während du ja hier doch regelmäßiger bist.
Ja, die ist aber genauso. Und die ist sehr ähnlich, weil auch die Einheimischen genau deswegen hier hinkommen. Also dieser Stadtteil hier hinter der ersten Ruhrlinie, der ist auch so ein bisschen geprägt von Altbauten. Ich sag mal, hochwertiger Yoga-Kultur und Kunst. Da ist noch eine Freilichtbühne zum Beispiel, die mit sehr viel Herz ehrenamtlich geführt wird und so. Also hier sind auch viele spannende Dinge irgendwie unterwegs. Und das sind halt diese Naherholungsgebiete, die im Ruhrgebiet einfach zuhauf zu finden sind. Also wir hatten gerade das interessante Bild, das hatten wir nicht in der Aufnahme, ne? Nee, das haben wir gesprochen so, dass du ja viele Jahrzehnte hier im Kohlenpotsch, der heißt ja nicht umsonst so, sondern in meiner Kindheit hattest du noch in Kadernberg, direkt hinter Zeche 12 Verein, die Wohnblöcke, wo sie jeden Tag die Fenster geputzt haben und wo die weiße Fassade aschgrau war und wo jeden Tag gewischt wurde und so. Und es wird nirgendwo so viel gewischt und geputzt wie im Ruhrgebiet. Das liegt aber daran, oder wie in Kohleregionen, sagen wir so, die gibt es ja auch woanders. Ne? Und das war eine Welt, in der sie auf Teufel komm raus gucken mussten, Orte zu finden, in denen sie sich entspannen konnten, weil es war häufig keine Kohle dafür oder auch keine Zeit, nicht genug Urlaub, um selbigen irgendwie zu machen. Und dann hat man irgendwie auf Teufel komm raus versucht, mit einem Springbrunnen, mit einem Stück Wasserfläche es schön zu machen. Hashtag Baldeneysee oder hier einfach die Ruhrausläufer, die früher, dreh ruhig mal so ein bisschen, einfach nur zum, links ist ja noch ein Teich dazu, also man braucht ja auch einen Teich, die Ruhr war so dreckig, dass sie hier links zum Beispiel einen Teich angelegt haben, ne, der dann an den Park angrenzt, damit man noch ein bisschen sauberes Wasser hatte, so, das war das Wasser neben dem Wasser. Und dadurch, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben in dem Aschgrau des Ruhrgebietes, noch was Schönes zu finden, ist es heute so, dass die Natur sich so viel zurückgeholt hat und auch die Kultur, muss man sagen, weil so viele Fabriken heute, Szene, Kinos, Ausstellungsräume, Cafés sind und so, hast du durch die Kombination es doppelt so schön wie erwartet.
Ja.
Weil sie haben früher gepresst und gepresst, es irgendwie schön zu machen und plötzlich wurde der Rest auch noch schön. Und dann hast du es doppelt schön.
Ja, das ist wirklich
erstaunlich. Weißt du, was ich meine?
Aber ja, total. Also das fühlt man auch hier total. Man hat eigentlich das Gefühl, wenn man jetzt aus den umliegenden Großstädten oder aus Köln oder aus Düsseldorf hier hinkommt, ich will gar nicht gegen die Städte was sagen, aber man kommt hier hin und denkt, das ist irgendwie für die Region ein Tick zu schön. Also es fühlt sich ein bisschen an wie ein touristisches Gebiet, also das zu Tourismuszwecken irgendwie angefasst wurde. Und im Endeffekt ist das ja auch so.
Ja.
Aber die Tatsache, dass eben der Gegenpol, nämlich die graue naturferne Industrie weggefallen ist und von der Natur zurückerobert wurde, ist es jetzt eigentlich nur noch normal schön plus der extra dagegen aufgehübschte Raum. Das ist schon
ja, genau.
Wirklich ein markantes Erlebnis hier.
Hast du auch. Ich habe irgendwann schon mal vorgeschlagen, es gibt, das wissen aber die Hörerinnen und Hörer, die noch mal eine Spur älter sind als ich, wahrscheinlich besser. Es gibt, also es gab mal den Tatort Schimanski. Also sagt ihr das überhaupt was?
Ja, klar. Schon, ne?
Ja, ja. So, das ist ja schon ganz schön lange her. Also ich kenne das aus meiner Kindheit noch, aber das war dann auch schnell vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie die Jahre genau waren, aber es war so Duisburg-Ruhrort, der war im Duisburger Hafen unterwegs und so. Und die Schimanski-Folgen sind schon auch, die spielen mit diesem rotzigen Ruhrgebiet-Sound, den er selber ja auch drauf hatte, aber auch mit unglaublich viel Staub und was dann so war. Das war aber die Normalität. Also die haben diese Kulisse erkannt und genutzt,
ja, ja, klar,
und mussten da nicht dran rumfaken. Und dann gibt es die Schimanski-Gasse und an einem Teil des Duisburger Hafens, der heute ähnlich wie hier eigentlich ganz schön aufgehübscht ist, halt ja auch eine Promenade und all diese Dinge. Und da habe ich mir vorgeschlagen, dass wir da mal aufnehmen können. Ist gar nicht so unähnlich. Ja, dass wir auch sich sehr viel Mühe gegeben haben, aus diesem dann doch sehr kernigen Teil irgendwie was Schönes zu machen. Oder der Baldener See, der ja ursprünglich zur Stromgewinnung irgendwann aufgeschüttet, heißt es nicht,
aufgestaut,
ja, wurde und man aber schnell erkannt hat, okay, wir haben so viele Leute unter Tage und in der Arbeit, wir müssen es irgendwie schaffen, dass die Leute sich erholen können, und dann hat man drumherum, weiß ich nicht, wie viele Golfanlagen, und also Minigolfanlagen und sowas alles gebaut, und heute kommst du da hin und ein Ruderregatta Verein nach dem nächsten,
ja,
und überall kriegst du irgendwie, also entweder setzt du dich in einen Café, wo du dich dumm und dusselig bezahlst, oder du gehst an dem, wir waren da mal, an diesem Turm.
Ja, ja, an dem Kran.
An dem Kran runter, ne? Ja, gehst du zu so einer typischen Ruhrpott-Mitarbeiter, also Bewohnerin des Ruhrpotts, die dir einen Kaffee macht, die dir noch 15 blöde Sprüche mitdrückt, also auf die sehr schöne und warme Art und Weise.
Total, ja.
Und ziehst dir dann irgendwie so einen Kaffee im Pappbecher rein irgendwie.
Ja.
Es gibt immer irgendwie einen Weg, es sich hier schön zu machen.
In ja, jeder, ja, ja.
Und das ist was, auch hier so die Bänke, wenn du siehst, was für die Bänke, wo du sitzen kannst, kann ich weiß nicht, ob ich mal schwenken kann.
Ach so,
hier sitzen permanent immer Leute, aber es gibt auch immer was zum Liegen, genau so. Und die Menschen, hier ist ein altes Kneippbecken wahrscheinlich.
Oh.
Ne?
Leider,
sein, ja, leider außer Betrieb, da könnte man wieder was dran machen. Aber das findest du immer wieder, dass du so Kleinigkeiten wie ein Kneippbecken, dann bringt es mal wieder irgendwie auf Vordermann und so. Und diese kleinen Dinge, die zu erkennen, das finde ich, tut unheimlich gut wahrzunehmen, wie Menschen an ihrer Zufriedenheit schrauben.
Ja.
Und wie sie es einfach schön gemacht haben. Und bis heute fallen Farina und mir auch immer wieder, wenn wir hier langlaufen, auf, wie viele Leute einfach, wo du siehst, okay, also die müssen wirklich gut gucken. Die haben dann irgendein kleines Kofferradio dabei, sich selber einen Kaffee aufgebrüht und eine Butte und eine Knifte dabei, wie man hier sagt. Dann sitzt du den ganzen Tag hier und warten, dass einer vorbeikommt, die sagen, quatschen können.
Ja, ja.
So, und dann hast du was zu quatschen, hast du einen schönen Tag genossen und irgendwann abends gehst du nach Hause.
Genau, und das ohne für tausende Euros zwei Wochen Urlaub zu fahren, sondern einfach so als, als und kurzen Dienstweg zur Erholung sozusagen.
Ganz wichtig, weil ich es gerade kommen sehe, überall im Ruhrgebiet, alle paar hundert Meter gibt es eine Bude,
klar,
auch am Wasser.
Natürlich.
Ich drehe mal rum, möchte das irgendwann machen, glaube ich. So, ne? Halt mal hier drauf. So, Würstchen 2,50, Frikadelle 1,50, Kaffee 1,50. Es gibt Bereiche, die in diesem Land, die geschockt werden davon.
Ja, wahrscheinlich mittlerweile recht viele Bereiche.
Genau, also von den Preisen. Und damit kommen sie gut klar hier. Und das führt aber auch dazu, dass du hier auch mit ganz, ganz wenig Geld einfach dir einen schönen Tag machen
ja
kannst. Komm, wir gehen eine Wurst essen, hast du noch 2 Euro.
Ja.
Das kennen meine Eltern, aber ansonsten ist, komm, wir gehen mal eine Wurst essen, hast du noch 12 Euro.
Ja.
Ist ja eigentlich so üblich, ne?
Ja, ja. Ja, das ist schon wirklich, was Besonderes. Ich fand es auch spannend, so beim Fotografieren irgendwie. Ich habe am Anfang, also wir sind ja relativ spontan aus einer gar nicht mehr so fotografischen, also spezifisch fotografischen Diskussion über Genres und so weiter raus in die 60 Minuten gestolpert. Und ich habe dann erst so einen Moment überlegt, okay, was fotografieren wir? Was fotografiere ich hier? Und ich habe dann auch erst so ein bisschen irgendwie überlegt, wie kriegt man diesen Vibe, den man hier hat, so ein bisschen eingefangen. Und ich fand relativ schnell interessant, irgendwie einerseits diese Mischung aus Stadtbebauung, gleichzeitig aber auch Grün und Natur und Wasser. Und dann auch die Schiffe fand ich auch irgendwie spannend, weil
ja,
das ist jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass man hier irgendwo so diese kleinen, relativ kleinen Ausflugsschiffe sieht. Na, es gibt ja auf dem Rhein zum Beispiel diese großen KD-Schiffe und sowas. Aber die sind ja direkt, keine Ahnung, 200 Meter lang oder sowas. Mhm. Schätzt man 150, 100 vielleicht, keine Ahnung. Bin ich jetzt nicht so gut im Einschätzen. Und die Schiffe hier, die erinnern eher mich an den, an jetzt so Hamburg zum Beispiel. Das ist jetzt so ein bisschen...
Die Kanalfahrten.
Genau, dann wieder ein Tick größer als da. Aber so irgendwo so in dem Bereich eher.
Das ist das Gleiche. Das ist ja auch wieder diese, diese, ja,
stimmt.
Diese Nahholungsgeschichte, ja, ja, genau. Weil wer kann hier auf Kreuzfahrt gehen? Das geht nicht.
Genau.
Aber da waren gerade 70.
Da gehen wir ruhig vor.
Schön. 70, ich kann weiter erzählen, habe ich gehört. Ne? So, da waren. Guten Tag.
Ja, hallo. Gut.
Da waren 70 Tageskreuzfahrten beworben. Und Tageskreuzfahrten, weil es keine Betten gibt auf den Kisten. Aber das ist ja genau das. Ne? Also, das gibt's ja, diese Schiffe, das hast du ja gesehen, sind uralt.
Ja.
Also super in Schuss. Viele von denen inzwischen übrigens auf Elektro und so gemacht. Du musst das Schild filmen.
Oh ja.
Das ist ja geil, ich muss es auch fotografieren. Ich erzähle trotzdem weiter, der Michael macht das
Bild dazu.
Du hast halt viele, viele, viele Menschen gehabt, die abends das Traumschiff geguckt haben, so es das schon gab. Und aber im Leben keine Möglichkeit hatten, sich sowas mal zu leisten. Aber mit der Weißen Flotte, Baldeney oder Mülheim oder so, mal eine Kreuzfahrt zu machen, das geht. Und das geht bis heute. Und das war in den 60er, 50er, 40er, was auch immer Jahren, eine großartige Sache. Dann ist das so bis vor ein paar Jahren schon ziemlich zusammengebrochen. Die haben sehr hart an der Grenze geknapst, um das zu überstehen. Das boomt wieder hoch, gerade wie wild, dass die Leute Tageskreuzfahrten machen, wo du einfach, haben wir meiner Mutter schon neulich mal geschenkt, vor 2, 3 Jahren. Dann steigst du da vorne ein und fährst durch bis in den Hafen. Der Rhein, die Ruhr geht da vorne in den Rhein, dann drehst du um und fährst in den Ruhrorter Hafen. Du machst eine Hafenrundfahrt in Duisburg und dann fährst du wieder zurück. Kriegst dabei was zu futtern und was zu trinken. Bei dem Wetter sitzt du draußen, hast einen Weizen oder auch eine Cola vor der Nase. Das ist schon schön. Das ist schon besonders.
Ja,
und das ist ja auch Naherholungsmühe so irgendwie, ne?
Total.
Ja, ich muss jetzt viel fotografieren.
Ja, bitte, mach das mal.
Erzähl mal weiter.
Genau, und was ich, das hast du jetzt gerade quasi schon so kurz angeteasert mit den alten Schiffen. Das war eigentlich so ein Faktor, den ich auch noch total spannend fand. Und zwar diese Mischung aus, eigentlich ist alles wirklich gut in Schuss. Alles wird irgendwie instand gehalten, alles funktioniert so weitestgehend. Und gleichzeitig sieht man aber überall auch, dass diese Schiffe schon einige Jahre oder Jahrzehnte auf dem Puckel haben.
Ja, genau. Ja.
Und das hat sich dann eigentlich so ein bisschen zugespitzt. Und da kommen wir eigentlich schon zu der nächsten Geschichte. Zu diesem kleinen Schlepper, der im Hafen...
Das sind so Vermutungen, dass das ein Schlepper ist.
Ja, wir vermuten das, genau. Er hatte hinten 3 Seilwinden drauf und naja... ihr werdet bestimmt Bilder davon sehen. Wenn ich dran denke, hier in dem Video zur Podcast-Folge oder sonst auch bei Instagram bei uns beiden. Der lag da so vor Anker. Es war nicht mehr so ganz, es ist nicht so ganz erkennbar gewesen, ob der jetzt noch im Betrieb ist oder nicht. Ihm fehlte auf jeden Fall hier und da ein bisschen Lack. Aber irgendwie fand ich den gerade dadurch so charmant, dass er in dieser Umgebung rumlag und dass die Überdachung quasi von der Brücke war komplett aus Naturholz unlackiert oder zumindest klar lackiert oder geölt, wie auch immer. Und außen fehlten flächig die oberste Lackschicht. Und trotzdem hatte der irgendwie noch so was Lebendiges. Und man könnte sich auch genauso vorstellen, dass er noch ab und zu hier durch die Gegend schippert und Dinge durch die Gegend befördert oder bei irgendwelchen Baumaßnahmen oder so hier an diesem Kanal oder eben an der Ruhr teilnimmt. Das fand ich total charmant, weil das irgendwie so ein bisschen für diese Gegend spricht, die ja dann teilweise schon auch ihre Geschichte erzählt. Also wenn man hier die Mauer sieht, die ist noch aus so großen Natursteinklötzen irgendwie zusammengesetzt. Hier die ganze Promenade ist so ein bisschen, man sieht, dass die jetzt nicht im Jahr 2015 gebaut wurde, sondern dass die schon ein bisschen Zeit verlebt hat. Und trotzdem ist aber alles in so einem Zustand, dass das jetzt nicht wirkt, als würde hier alles auseinanderfallen, sondern als wäre das schon noch irgendwie alles im aktiven Leben.
Ja.
Teil. Und das fand ich echt besonders spannend. Das habe ich auch hier und da zumindest versucht, fotografisch ein bisschen festzuhalten. Ja, wie man sieht, ist es auch gefährlich im Ruhrgebiet. Denn die Brücken hängen teilweise tief. Genau, also das war auch so ein bisschen das, was ich dann fotografiert habe. Oder was ich versucht habe zu fotografieren. So ein bisschen so diese, aus meiner Sicht etwas im charmanten Sinne gemeint, verkehrte Welt festzuhalten. Irgendwie so ein bisschen so dieses, es ist total schön hier, gleichermaßen auch ein bisschen alt, aber irgendwie auch noch am Leben und irgendwie direkt neben Düsseldorf und trotzdem wirkt es irgendwie ein bisschen eher, als wäre ich gerade in Urlaub gefahren. Das fand ich irgendwie spannend. Aber mal gucken, ob das auf den Bildern drüber kommt. Das werde ich dann später sehen.
Ja.
Wie, was hast du fotografisch so gemacht? Also warst du irgendwie, hattest du das, was waren so deine Gedanken beim Fotografieren oder deinen?
Also ich war schon sehr auch in unseren Themen. So dass ich ja mehr, während ich mit dir gequatscht habe, mitfotografiert habe und so. Bin an dem Boot, an diesem Schlepper, den du gerade beschrieben hast, ein bisschen hängen geblieben. Da können wir mal kurz drauf eingehen, was der Mann hat sich da angequatscht.
Ja.
Ne? Haben wir über das Boot gesprochen, währenddessen habe ich es fotografiert. Ich habe gemerkt, dass ich viel nicht in die Totale genommen habe, weil ich die Totale schon so oft gesehen habe. Und habe mich eher darum gekümmert, wie zum Beispiel zwischen der, heißt das hier auch wohl Kaimauer? Ich weiß gar nicht, weil es ist ja viel, weiß ich auch nicht. Also,
tja.
So, zwischen der Mauer und dem Schiff hast du halt Vegetation und hab dann eher so da versucht, so auf die kleinen Details zu achten. Wenn ich irgendwelche Schriften gesehen habe, fand ich es spannend. Ich hätte jetzt gerade die Bude gerne fotografiert, deswegen habe ich mich zwischendrin kurz mal umgedreht, weil ich einfach diese Budenkultur im Ruhrgebiet so super, super, super schön finde.
Ja, das stimmt.
Ja, aber im Großen und Ganzen habe ich mich an Schriften und Kleinigkeiten festgehalten, glaube ich. Ich nehme mir immer wieder vor, mich auch hier immer mehr auf dieses sehr stille Fotografieren, und damit meine ich jetzt nicht Lautstärke, sondern so im Bild irgendwie zu fokussieren, gelingt mir nicht immer. Und ich möchte auch nicht, fast jetzt der letzten Sendung, komplett aufhören, irgendwie alles zu fotografieren, was mich reizt, und nur noch auf eine so eine Geschichte zu gehen. Deswegen rutsche ich da immer wieder raus und finde es auch ganz gut so. Aber es gibt hier auch viel Potenzial, Leere und Minusraum und Tristesse im positiven Sinne, ja, so zu sehen. Also jetzt hier ja auch. Ich weiß nicht, wie das auf der GoPro wirkt, aber um uns herum, wenn du mal so einen Schwenker machst, hast du ja eigentlich nichts. Und dieses Nichts ist jetzt, bis da hinten, ne? Also dieses Nichts ist jetzt noch durch das viele Grün gesättigt, sag ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du hier in der dicken Jacke im Winter langläufst, hast du vielleicht einen Kaffee oder Kakao to go oder einen Tee dabei oder so, findest du hier noch mehr so eine auch visuelle Ruhe.
Das einfach, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Also Tristesse ist das negative Wort, visuelle Ruhe, finde ich, ist das positive Wort. Das fällt mir übrigens gerade ein. Also es gibt, weiß ich nicht, ob es das gibt, wenn ich das falsch verwende.
Jetzt gibt es das auf jeden Fall.
Ja, wenn ich das jetzt irgendwie falsch verwende und mir irgendein Wort aneigne, was eigentlich einen anderen Vibe hat oder eine andere Bedeutung hat, dann sorry dafür. Aber wenn wir alleine jetzt hier hingucken, ne? Ich meine, wir sehen vor uns, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, einfach nur einen Weg oben, kann man das sehen? Ja, genau, oben ist irgendwie ein Stück von der Straße, die verbreitert wurde, und sonst siehst du gerade links herum nichts. Ich kann mir vorstellen, mit Schwarz-Weiß und dickem Korn, gerade im tiefen Winter, wenn die Bäume gegenüber noch kahl sind, kann das echt was geben. So.
Auf jeden Fall.
Ja, also der Modus ist für mich, weil du das ja gerade gefragt hast, nicht anders als für dich, aber auch nicht anders für die Leute, die hier wohnen, glaube ich, dass sie hier hinkommen und durchatmen. Also selbst wer in den Häusern dahinter wohnt, wird nicht ans Wasser gehen, nur um was zu erledigen, es sei denn, er arbeitet hier, um was zu erledigen, aber die meisten atmen hier durch und haben diesen Urlaubsvibe, wie du ihn nennst, halt zu Hause.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist häufig so in der Gegend, dass die Leute einfach vor die Tür gehen, an eine Bude gehen, ist auch so ein Klassiker. Da treffen sich alle alle Bildungsklassen treffen sich an eine Bude, und ob das der Doktor, der Polizist oder der Maler oder der ich habe keinen Job ist, ist egal.
Ja.
An der Bude quatscht man das neueste Zeug, trinkt ein Bier und geht wieder so. Und das ist hier halt ähnlich. Ne? Und
ja, das Einzige, was wahrscheinlich bei unseren Modi dann doch unterschiedlich ist, ist ja eben, dass du sagst, du hast dich nicht mehr so für Totalen quasi oder für das, kann man vielleicht auch sagen, das Offensichtliche vielleicht entschieden fotografisch, weil das für dich eben mehr der Gewohnheit entspricht. Und für mich war es wahrscheinlich noch eher der Reiz des Neuen, auch bei den großen offensichtlichen Dingen. Bin mal gespannt.
Das ist ein Thema auch für analog und digital für mich, merke ich immer wieder. Ne? Also wenn wir jetzt sagen würden, ich hänge schon so ein bisschen an dieser Gegend. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist der tiefe Ausblick in die Naturschutzbereiche gegenüber.
Mhm.
Da, die haben wir jetzt hier gegenüber und auf der Seite und so. Da habe ich noch nicht so einen tiefen Einblick. Das hat mir am Anfang der letzten Sendung sehr viel Freude gemacht. Als wir da oben rumliefen, haben wir die ganze Zeit einfach nur einen Vogel nach dem anderen gesehen, eine Insel nach der anderen auf dem Wasser und so. Aber den Teil, den feiere ich schon sehr, den wir gerade gesehen haben. Und ich könnte mir vorstellen, da mal so serienmäßig ranzugehen. Für Großformat wäre es mir zu wild, also analog.
Ja.
Für Mittelformat reichten mir, glaube ich, die Seagull nicht. Wenn ich im Lotto gewinne und irgendwann doch irgendwie so eine Hasselblatt oder nochmal an eine Mamiya komme oder so, die dem gerecht wird, so eine 6-7 heißt die, ne? 7-6? 6-7. Dann würde ich mir sowas vielleicht mal zutrauen. Dann würde ich mir auch wieder total zutrauen. Ja. Also auf einem schönen Film und so. Digital fällt mir das tatsächlich immer noch schwer. Stelle ich immer wieder fest. Und auch wenn ich mit der, also für mich ist das jetzt gerade, das mag für euch komisch klingen, ich halte gerade die M10 hoch, die Schnellfeuerwaffe. Also das ist für mich, obwohl man damit ja so unglaublich viel langsamer ist, wenn du siehst mich, ich bleib stehen, drehe ein Ding rum, irgendwie halbe Ewigkeit, bei einer 1-2er Blende ja noch viel mehr. Und trotzdem fühlt sie sich für mich an wie die Schnellmaschine so, weil ich einfach, das ist das Schnellste, was ich will. Und ich merke aber für eine totale Wasserbahnhof gucken, Perspektiven und so, am besten wäre da ein Urlaubstag bei so einem Wetter. Analog spielt bei schönem Licht viel besser, finde ich.
Ja.
Das ist also nur in meinem Kopf, ja, aber ich muss nicht so viel Angst haben um Überstrahlung. Ich finde, wenn du einen Film mit Korn nimmst und übertreibst die Belichtung ein bisschen oder die Sonne übertreibt ihre eigene Belichtung irgendwie so, dann hat das irgendwie immer noch so, das ist immer noch sehr, sehr spürbar, während ich digital sehr gucken muss, so einen Modus hinzubekommen, wenn denn da nichts, also die überstrahlen sehr viel später, die Sensoren. Aber ja, also das Gesamtbild ist für mich stimmiger dann analog.
Du musst auf jeden Fall bei einem Film, der schenkt dir schneller von sich aus, dass er was mit dem Licht macht. Und beim Digitalen müsstest du hinterher auf jeden Fall noch agieren, um diesen Vibe hinzubekommen. Ne?
Umso mehr bin ich jetzt gespannt auf deine Totalen.
Ja, ich auch. Ja. Ich bin auch sehr gespannt.
Aber gehen wir mal kurz auf die Motivdinger.
Ich wollte auch gerade noch mal kurz auf die Story gehen. Vielleicht bringen wir die jetzt an diesen Punkt, weil die ja auch ganz gut da reinspielt. Wir wurden ja angesprochen, wie schon eben gesagt hast, an dem Schlepper. Ja. Ein Herr stellte seine Yamaha-Motorrad ab. Wer jetzt an eine Rennmaschine denkt, das war eher also wirklich ein Cruiser. Ne?
Also, heißt das Naked Bike oder so?
Nee.
Nein?
Nee, das war kein Naked Bike. Das war ein Cruiser, würde ich sagen.
Das war ein Motorrad,
glaube ich.
Das war ein Motorrad.
Genau.
Motorrad,
ein gemütliches Motorrad, so grob in die... kann man das sagen, in die entspannte Harley-Davidson-Ästhetik gelehnt. Auf jeden Fall ein Cruiser. Also kein super sportliches Motorrad. Um das Motorrad geht es auch gar nicht. Ich wollte nur kurz damit suggerieren, dass da jetzt niemand von irgendeiner superkranken Rennmaschine gestiegen ist oder von einem Motocross-Bike, sondern einfach von so einem gemütlichen Cruiser. Mhm. Und sprach uns an und wir waren gerade mit diesem eben etwas... mit diesem Schlepper, der gut gelebt hatte und das sichtbar, fotografisch zugange. Und er fragte direkt, Entschuldigen Sie, ist das irgendwas Besonderes? Und ja, für uns war das dann in dem Moment eigentlich schon was Besonderes. Aber ich glaube, er wollte so ein bisschen unterstellen, dass an diesem Boot oder dass wir bestimmt wüssten, dass mit diesem speziellen Boot irgendwas ganz Besonderes ist im Sinne von, keine Ahnung, vielleicht eines der wenigen fahrbereiten Modelle dieses Typs oder... dass es irgendeine besondere Geschichte zu diesem Boot gibt, weil das vor 20 Jahren den weißen Hai aus der Ruhr geholt hat, der sich dahin verschwommen hat. Oder weiß der Geil was. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er sucht nach der Besonderheit an diesem einen speziellen Boot. Ja, eine Wortmeldung.
Ich liebe es, weil im zweiten oder dritten Teil unseres Gesprächs habe ich das wahrgenommen.
Ja.
Der erste Spruch war ein Ruhrgebietsspruch, weil er sagte, was macht ihr da, das ist doch ein Schrotthaufen. Also, das hast du wahrscheinlich so nicht wahrgenommen, weil dir vielleicht das auch nicht so...
Weiß ich
nicht.
Nö, ich hab da schon eine Mutter. Also eigentlich das wollte, aus seiner Sicht...
Eigentlich war das so ein... Was macht ihr? Also, war total nett.
Ja,
aber
ja.
Man fragt sich ja hier, wenn was komisch ist. Mich fragen auch Menschen, was hast du für komische Hose an heute? Also, der hat schon gefragt, was macht ihr da? Das ist so ein Schrotthaufen. Was ist denn
ja, da aber so das besonders? Schrotthaufen, das war erst der zweite Satz. Der allererste Satz, den er... Also, jetzt um das mal wörtlich nur auseinanderzunehmen. Ja. Der erste Satz war ja... Ist das was Besonderes oder ist mit dem Boot was Besonderes? Also auf jeden Fall...
Ja, ja, ich habe das kritischer, liebevoll ja, kritischer wahrgenommen als du. Also das wirkte jetzt für mich persönlich nicht so wie, oh, da sind zwei Experten und haben ein tolles entdeckt, die können mir was beibringen, sondern es war mehr so ein, was macht ihr denn da?
Der war schon,
so habe ich das wahrgenommen.
Nee, ich habe auch wahrgenommen, dass es auf jeden Fall auf der Jagd nach dem Skurrilen war, aber in der Erwartung, dass wir jetzt bestimmt was Tolles, wir bestimmt eine gute Erklärung jetzt liefern würden auf seine
Weil sonst etwas sind wir völlig
schnippische Frage.
Ja.
Genau. Und nein, ja. Wir waren völlig behämmert. Haben wir ihm das auch gesagt? So, nee, es geht uns eher darum, dass das.
Ist einfach kaputt.
Dass das Boot irgendwie hier in der Gegend irgendwie ein spannender Blickfang ist, weil es eben nicht mehr taufrisch aussieht und über seine Verlebtheit irgendwie ein bisschen Geschichte erzählt, ohne dass wir jetzt aber genau wussten, was ist das jetzt exakt für ein Boot und wie alt ist das und kann das noch fahren oder nicht. Wussten wir alles nicht, aber wir fanden es beide irgendwie fotografisch spannend und haben uns daran so ein bisschen verausgabt. Und darüber haben wir dann eben so ein bisschen beim Kaffee trinken, beziehungsweise nach dem Kaffee trinken auf dem Weg in diese zweite Aufnahme, die ihr gerade hört, hinein, haben wir uns so ein bisschen darüber so gefragt, was ist denn so, was sind denn unsere Motive? Also, was fotografieren wir und wann erachten wir für uns persönlich was als Motiv und wann denken wir, ja, das ist ja kein Fotomotiv. Also wann kommt zum Beispiel Falk, wer gerade zuguckt, der sieht's, wann kommt Falk auf die Idee, eine Brennnessel, die aus dem Stein raus wächst, zu fotografieren?
Mit Deckel drauf, haben wir gesehen.
Ne? Mit Deckel drauf, haben alle, die das Video gesehen haben, gesehen. Wann kommt man auf die Idee, sich mit einer Brennnessel fotografisch auseinanderzusetzen und wann würde man so eine Brennnessel total banal am Wegesrand liegen lassen, fotografisch?
An so einer Brennnessel kommt übrigens der Messsucher völlig an seine Grenzen, weil du nicht weißt, welches Blatt über das andere ist. Egal, ihr versteht das, was ich mal gemacht habe.
TikTok, Messsucher und Brennnesseln, schwere Kompatibilitätsprobleme.
Also die Frage, genau, die Frage, wann wird denn irgendwas spannend?
Weil genau, wann wird was für dich zum Motiv
sozusagen? Genau, und ganz viele Menschen, da gehören wir jetzt nicht unbedingt dazu, weil du in Düsseldorf das ja auch hast, dass da Boote rumstehen. Wo stehen wir eigentlich, wo wir stehen?
Nee, da vorne stehen wir.
Ah ja, ja. Viele von euch, also wir kriegen ja so ein bisschen einen Überblick, wo ihr herkommt und ihr seid zu einem ganz großen Teil aus dem deutschsprachigen Raum, viele, aber auch darüber hinaus, viele von euch sind es nicht gewohnt, jeden Tag ein Boot zu sehen.
Mich inklusive, ja.
So, also, genau. Ne, also wir sind am Meer oder an einem größeren Fluss, aber so ein Boot, wir haben überall, wenn wir einen halbwegs großen Fluss haben, an einem touristisch erschlossenen Ort, Trier habe ich auch erlebt und so, gibt es schon auch Boote, die Leute klar im Kreis fahren. Aber manchmal auch so ein bisschen, da gibt es halt ein Boot, aber so richtig geil war es jetzt nicht, eine Stunde vor und zurückzufahren. So, ne? Und hier ist es aber noch eine richtige Kultur. Und es gibt da so viele Bereiche auch, wo du halt gar keine Berührungspunkte zu sowas hast.
Ja.
Und da ist dann jedes Boot ein besonderes
Foto. Total.
So, ne? Und das ist so der Punkt, über den wir nochmal ins Gespräch kamen, dass die Dinge, die uns unbekannt sind, häufig ein Motiv für uns sind und Menschen, die da diesen Dingen dann total vertraut sind, denken, ja okay, was damit? Also die Menschen, die in diesem Haus wohnen und vielleicht hier geboren sind, drehen wir um, das ist ein total geiles Haus, die werden vielleicht denken, ja, das, ja, wieso wird das jetzt gefilmt? Also aufpassen ein bisschen, ne? Und wir denken uns so, wow, was eine schöne Architektur oder so. Und wenn du hier wohnst oder das Ding, seitdem du ein Kind bist, bewohnst, wirst du vielleicht feststellen, okay, das ist halt unser Haus.
Klar, einfaches Beispiel ist die alte Berge-Meer-Thematik. Ne? Wenn du in den Bergen wohnst, hast du wahrscheinlich irgendwann mal Sehnsucht danach, wieder ans Meer zu fahren.
Genau.
Und wenn du Insulaner auf Borkum bist, wünschst du dir wahrscheinlich irgendwann mal, ach, jetzt noch mal in die Berge fahren, wäre doch mal was Schönes. Einfach weil, ich warte mal kurz, die Motorräder. Einfach weil das eine eben deiner gewohnten Alltagsumgebung entspricht und das andere für dich einen Tapetenwechsel darstellt.
Was uns auch wieder eine ganze Menge darüber erzählt, wie wir uns fotografisch inspirieren können. Weil es gibt nichts, geht hier der Spiegel auf, aber wir gehen noch ein bisschen weiter. Ich komme gleich wieder. Moderne Autos, da steht unser Auto. Was uns ein bisschen helfen kann im Leben, wenn wir fotografieren gehen wollen. Weil wir viele von uns gehen los und sind so ein bisschen frustriert und wissen nicht, was soll ich fotografieren und wo fahre ich hin. Und ich kenne genügend Geschichten von Menschen, die dann mal eine Stunde oder einen halben Tag frei bekommen haben, von was auch immer sie im Leben davon abhält sonst. Und die gehen dann oder fahren dann mit dem Auto im Kreis und kriegen keinen Pack an. So, und dann haben sie vielleicht 3-4 Mal gesagt, okay, ich fahre jetzt in meiner Gegend an den Fotospot A, Fotospot B, Fotospot C und dann ist die Zeitlinie bei D angekommen und dann wissen sie aber nicht mehr, was sie tun sollen. Und um sich da zu orientieren, halte ich es für nicht so schlau, nur im Netz nach den super, super besonderen Sachen zu suchen. Du findest auch über diesen Wasserbahnhof begeisterte Einträge, aber das ist jetzt nicht wie bei 12 für einen oder Lappadu, ne? Sondern die musst du schon halt auch suchen. Ja. Ne? Und auch gute Fotografie von da zu finden, ist auch nicht so einfach, die dir diesen Ort nahe bringt. So. Und wenn du aber hingehst und dir überlegst, wo war ich denn noch nie, hast du fast immer so gut wie sicher, dass du irgendwas finden wirst, was dich wirklich reizen wird. Also wenn du in einer Gegend wohnst, voller Einfamilienhäuser, dann fahr in die Gegenden, wo Hochhäuser stehen.
Ja.
Weil es einfach nicht, also du musst es ja nicht kennen, aber es ist nicht dein Alltag. Und wenn du in den Hochhäusern unterwegs bist und wohnst da, dann fahren wir in die Villengegenden. Ne? In beiden Bereichen muss man natürlich aufpassen, kein Gaffer zu werden oder so. Geht nicht darum, irgendwie Reichtum oder die Armut anderer Menschen zu fotografieren, aber das Unbekannte zu fotografieren. Und vielleicht kommst du sogar ins Gespräch und lernst was Neues. Und wenn du, wie du es gerade schon sagtest, hatten wir neulich das Thema, wir fahren eigentlich immer ans Meer. Eieiei. Sollen wir runtergehen?
Ach so, ja.
Haben wir noch eine kleine Runde.
Das ist gut.
Wir fahren eigentlich immer ans Meer oder ans Wasser und haben uns neulich mal gedacht, naja, wir waren beide schon im Süden und waren auch schon in Bayern und ich war am Kochelsee und am Walchensee und lass mich überlegen, wo war ich denn überall? München und so, Zugspitze, Garmisch, Spartenkirchen. Es ist nicht so, dass ich noch nie da war, auch mehrfach. Das Meer zieht mich mehr. Und wir dachten neulich schon, naja, aber dann lass doch mal nach Bayern fahren, weil es ist nicht in unserem Alltagserleben.
Ja.
An der See kennen wir uns schon gut aus. Es geht übernächste Woche wieder nach Travemünde. Das ist irgendwie so safe. Und wenn wir jetzt in den Süden fahren, Bayern oder so, dann fangen wir mit Sicherheit ganz anders an zu fotografieren, als wir es an der See noch tun. Da tun wir es auch und ist auch immer wieder ein freudiges Wiedersehen und so. Oder wenn du mal über die Grenze fährst. Ja, hier bei uns in der Gegend, und dieser Gürtel ist relativ lang, sind wir sehr schnell in den Niederlanden.
Ja.
Wenn die Straßenseitenstreifen gelb sind und die Nummernschilder vielleicht auch, hast du sofort das Gehirn offen für, hier ist anders, hier muss ich fotografieren.
An der ersten Ampel, an der du stehst, weißt du schon, hier ist irgendwie komplett was anders.
Hier ist anders, und das meine ich jetzt so positiv. Und das gilt für den Osten Deutschlands, für Polen, für die Tschechei unten, für die Grenzgebiete zu Österreich und so weiter und so fort. So Grenzen austesten, das klingt jetzt beinahe pornografisch, das meine ich so nicht. Sondern sich wirklich mal über die Grenze wagen und einfach mal nicht nur aus der Komfortgrenze rauszugehen, sondern tatsächlich auch zu gucken, wo ist es denn mal anders? Das macht so die Fantasie auf.
Total.
Ähnlich wie der Schwarz-Weiß-Film oder das Korn oder so, was als Störer vorm Gehirn hängt, wo das Gehirn denkt, ha, wenn ich das angucke, ist irgendwas anders als im Leben, also muss ich vervollständigen. Und beim Vervollständigen der fehlenden Informationen geht halt diese Bereitschaft zum Fantasieren, diese Bereitschaft dazu, ein bisschen zu träumen auf, und dann nimmst du alles viel intensiver wahr. Und das ist halt im Ausland und in Gegenden, die du nicht so kennst, auch so, Vorsicht Fahrrad.
Und manchmal sogar halt in der Nachbarstadt oder in einer fast Nachbarstadt wie Mülheim an der Ruhr.
Geht
um mal, also um mal ein Akutbeispiel zu nennen, als wir eben in der Innenstadt am Ufer waren, kamen wir an diesem, ich glaube, Eiscafé war es. Nee, es war gar nicht ein Eiscafé. Nee. Direkt an diesem Hafenbecken war oben ein Außensitzbereich einer Gastronomie, sagen wir es mal ganz allgemein.
Das war so eins von diesen veganen Restaurants.
Ach, das war eins von den veganen Restaurants. Ja. Ah, okay. Und da war ringsum die Sitzgelegenheiten, waren Palmen aufgestellt. Sanftblattpalmen im Kübel. Ach so,
vorne. Nee, okay. Das war nicht vegan, aber ja.
Okay. Die veganen Palmen auf jeden Fall hatten es mir angetan. Ich weiß nicht warum, aber eine Wasserfläche und davor steht eine Palme und das am besten in so einer hell mit Steinfliesen versehenen Fußgängerzone. Bei diesem Wetter, da bin ich direkt gefühlt irgendwie entweder am Mittelmeer, ich bin eigentlich am Mittelmeer, weil ich war noch nicht so oft an anderen internationalen Gewässern. Ja. Das macht bei mir direkt Urlaubsgefühle bis nach Panama, wollte ich schon gerade sagen, aber das ist irgendwie self-fulfilling prophecy. Auf jeden Fall, habe ich direkt irgendwie Urlaubslust und da komme ich auch direkt in den gleichen Fotografiermodus so ein bisschen wie im Urlaub.
Ja,
also aus irgendeinem Grund bin ich da instantly im Urlaub. Und das fand ich jetzt hier auch total interessant. Also ich glaube, dass es mir sogar dann in Benrath passieren würde, wenn ich, keine Ahnung, am Benrather Schloss bin. Okay, ne, das ist schon zu fotografisch. Am Rhein in Benrath. Und da hat jemand irgendwie eine Bude aufgestellt und eine Palme davor. Das würde für mich auch direkt den absoluten Urlaubsfototrigger drücken.
Voll.
Und das ist eigentlich total schön, weil das ist ja nebenan.
Was auch ein bisschen einlädt, einfach normal rauszugehen, ohne große Ziele. Biergarten um die Ecke und so. Wie viele Biergarten stellen irgendwo eine Palme hin? Also wenn du in der Selbstreflexion feststellst, das ist ja auch das andere Thema, worauf reagiere ich denn?
Ja.
Jetzt sind wir so ein bisschen auf der Metaebene, aber Wanderpause, Wanderkaffee, be our guest. Ja. Talk and drink. So geil.
Das ist gut. Sehr geil. In der Tomate.
Restaurant Tomate. Tomate. Ja, zu früh ist das eine Tomato. Zu wissen, worauf reagiere ich denn? Also was sind die Punkte, die mich so ein bisschen antriggern im Positiven? Ja. Ne? Reagiere ich auf nur auf das schöne Wetter, reagiere ich auf eine Palme, reagiere ich, also ich slash wir reagieren unfassbar auf Wasserflächen.
Ja.
Also Wasserflächen, Wahnsinn.
Geht mir
also
auch so.
Wahnsinn. Ne? Spannenderweise auch so, das offene Meer noch viel mehr. Ja. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich ganz sicher weiß, das wird geil.
Ja.
So. Und wenn ihr in eurem Kopf kramt und in euren Erinnerungen und auch in euren Urlauben, dann ist die gute Nachricht, dass du, egal wie weit weg du gereist bist, immer Anleihen zu Hause findest.
Ja, stimmt.
Und wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, dann würde irgendwie tatsächlich voll in der Persönlichkeitsentwicklung, dann kannst du mit deiner Fotografie auch ganz anders was erreichen, weil du weißt, okay, darauf reagiere ich, neues Gebiet, kenne ich mich aus, ich gehe mal hin, zack, hast du es geschafft. Ja, so, also wir könnten diesen das Ding hier, ist das Problem, ich will jetzt hier nicht zum Ruhrgebietsbotschafter werden, hätte ich Bock drauf, aber der Podcast wird ein bisschen eintönig, wenn wir das nur noch so machen. Wir fahren hier runter, bis nach Kettwig, können wir hier einsteigen, linienverkehrmäßig nach Essen-Kettwig, ist auch im Essener Süden, nein, wir sind in Mülheim, ist im Essener Süden. An diesem Ort sieht es, ich will nicht sagen, ähnlich aus, das stimmt nicht, es ist ganz anders, aber du kriegst dann jeden Meter ein Eis und dann steht da ein alter, so ein Ausflugskarten, den sie ausgemustert haben, der ist ein Restaurant, da kriegst du dann Eis, Kaffee, aber auch ein Schnitzel und eine Pommes und so, da kannst du Ruderboote leihen, da haben wir für Fotografie schon gut schon mal ein Ruderboot geliehen, genau.
Ja, ein Tretboot, genau. Das war für Fotografie zu gut, du hast recht,
stimmt. Genau, und davon gibt es also so unfassbar viele Orte und wenn man aber dann, ich war noch nie in Dortmund im Hafen, soll von nett sein, war ich noch nie. Und wenn man sowas dann mal macht, dann geht der Geist auf.
Ja,
deswegen total. Checkt mal, was euch, checkt mal als Jugendsprache, ne? Check ich, Alter.
Check das mal. Check an Tobi,
check mal.
Unterwegs. Viele Grüße.
Check mal, was euch triggert und wo ihr euch wohlfühlt und vergleicht das mal ab mit den Punkten, die ihr noch nicht kennt. Und dann ist eigentlich sicher, dass du was zum Fotografieren findest. Auch die gleichen Sachen. Scheiß Brennnesseln.
Ja.
Ah, nee, sind gar keine
Brennnesseln. Brombeeren. Aber Brombeeren. Brennnesseln, alles, was wehtut.
So, normalerweise, ja gut, ist ein Brennnessel. Wenn die Brennnessel am richtigen Ort steht und dann ist sofort der Geist offen, du hast Bock da drauf.
Vor einer beschmierten Betonwand zum Beispiel?
Ja.
Hier nicht Beton, also.
Ja, und?
Verputzt.
Da, jetzt kann ich nicht sehen, weil der Bildschirm aus ist, aber so, ne? Also solche kleinen Sachen, die sind einfach hart inspirierend. Ich glaube, das ist ganz gut zum Ende.
Ja,
das würde ich gerne so stehen lassen, weil...
Wie eine kleine Art Arbeitsauftrag, den wir euch mitgeben. Genau. Nämlich, sucht mal nach euren fotografischen Triggern und versucht die mal überall zu installieren.
Und markiert uns gerne, dass wir es mitbekommen oder schreibt auch einen Satz dazu in die Beschreibung, wo auch immer ihr das tut. Das finde ich mal spannend, wenn daraus was erwächst. So, vielen Dank dafür nochmal. Wir kriegen ja viele Meldungen. Aber macht es ruhig auch bei Social Media, weil ich glaube, das tut uns allen ganz gut, sowas mal zu sehen.
Ich glaube, heute
motiviert das.
Ja, total. Ich bin jetzt schon motiviert, gleich noch das Foto des Tages bei mir vor der Haustür zu machen. Da ist nämlich ein kleines so ein Blumenbeet zwischen den Parkplätzen. Da wächst eine schöne dicke Handflattpalme.
Ja.
Die ist heute dran.
Wenn sie nicht schon weggeraucht ist.
Ja. Nee, ja. Wir werden sehen.
Schönen Tag noch.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.